Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt. Das ist eine gute Aufregung. Auf der einen Seite würde ich gerne das weitergeben, was der Herr mir in der Vorbereitung aufs Herz gelegt hat. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, was es mit euch macht. Darum bin ich ein bisschen aufgeregt. Aber damit es gut wird und dass der Herr Segen schenkt, würde ich noch mit meinem Herrn beten und ihn darum bitten. Und vielleicht ist es gut, wenn wir noch einmal vor der Predigt aufstehen und Blut etwas in unseren Körper reinlassen. Jesus Christus, so wie in den Gebeten, in der Einführung und in den Psalmen und in den Liedern gehört haben, wir wollen uns auf dich ausrichten, um von dir getröstet, von dir ermutigt, von dir ausgerichtet zu werden, Herr. Danke für diese Verheißung und ich möchte dich bitten, Herr, dass du Gnade und Barmherzigkeit schenkst, dass auch die heutige Predigt und die Betrachtung deines Wortes ebenfalls dazu beiträgt, Herr. Schenke Gnade und Barmherzigkeit im Reden und in der guten Rede, in der klaren Rede. Herr, ich bitte dich, Herr, das, was du mir aufs Herz gelegt hast, gib die richtigen Worte, dass ich das so in dieser Weise predigen kann, erklären kann, Herr, dass es verstanden wird, Herr. Und schenke Gnade, dass es im Herzen ankommt, verstanden und, Herr, wenn es von dir ist, auch angenommen und angewandt wird. Und um diese Gnade, dein Wirken an uns bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen. Ich möchte euch bitten, mit mir wieder die Bibel aufzuschlagen im Markus-Evangelium Kapitel 6. Noch einmal will ich diesen Abschnitt mit euch anschauen, Kapitel 6, Vers 7 bis 13. Eigentlich heute die letzten zwei Verse. Das sind die Verse 12 bis 13. Aber um das im Gesamten, im Zusammenhang zu hören, lasst uns noch einmal den ganzen Abschnitt lesen. Aber die Predigt wird heute über die Verse 12 und 13 gehen. Und er ruft die 12 herbei und er fing an, sie zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, dass sie nichts auf den Weg nehmen sollten, als nur ein Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen untergebunden. Und zieht nicht zwei Unterkleider an. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist. Ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus. Und sie salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Was wir bis jetzt gelernt haben und gesehen haben, das ist jetzt mittlerweile die vierte Predigt über diesen Abschnitt. Und von der Aussendung, über den Ruf, über die Berufung zu diesem besonderen Dienst, den Jesus die Apostel aussendet, über die Notwendigkeit von zwei und zwei als Zeugen, dann über die Vollmacht, die ihn gegeben hat, sind wir dann dahin gegangen und haben uns angeschaut, was für eine besondere Lektion und eine außergewöhnliche Lektion Jesus ihnen da beibringt in dieser Aussendung. Drei Dinge habe ich versucht, euch in der letzten Predigt klar zu machen oder deutlich zu machen, um was Jesus ihnen beibringen wollte. Er gab ihnen eine Wegweisung, dass sie in einer absoluten Abhängigkeit zu ihm diesen Weg gehen sollen, diesen Dienst tun sollen. In der Art und Weise, wie sie gegangen sind, mit nichts außer Stab und Sandalen an den Füßen, sollten sie die Abhängigkeit und die Vollmacht Jesu in ihrem Dienst kennenlernen, dass Jesus sie in allem versorgt. Sie mussten sich keine Sorgen machen, er wird sie versorgen. Das ist die eine Lektion, diese Wegweisung. Die andere außergewöhnliche Lektion war, er gab ihnen eine Unterweisung, dass sie genügsam sein soll. Sie sollen nicht von Haus zu Haus rennen und nach dem besten Essen suchen, nach dem besten Bett suchen und nach den bequemlichen Dingen, wo sie damit Profit schlagen können, mit der Gnadengabe und der Vollmacht, die ihnen gab. Sie sollen genügsam sein in dem Dienst, den sie ausüben. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst sollt ihr es weitergeben. Das war die zweite Lektion, die außergewöhnliche Lektion in dieser Aussendung. Und die dritte war, dass sie konsequent sein soll. Wenn die Menschen sie ablehnen, und das bedeutet das Wort ablehnen, die Predigt ablehnen, die sie gebracht haben, das Wort, das sie gebracht haben, wenn sie das Wort abgelehnt haben. Interessanterweise sagt Jesus nicht, und dann streitet oder diskutiert und kämpft um sie und irgendwie nicht, gell? Sondern sagt, wenn sie es nicht wollen, dann sollen sie es nicht. Gebt ihnen Zeugnis, darum sollten sie zwei und zwei sein, gebt ihnen Zeugnis, dass Gericht über sie kommt und geht. Und dieses Abschütteln des Staubes, dass nicht mal der Staub es wert ist, mitgenommen zu werden von diesen Menschen. Das ist ein hartes Gericht, das Jesus da ausspricht. Und er lehrt sie damit, konsequent zu sein in ihrem Dienst. Vielleicht sogar auch die Zeit nicht vergeuden. Ja. Sondern dahin zu gehen, wo die würdig sind. Und davon sprach er, wo die würdig sind. Und die Würdigen sind die, die mit Bereitwilligkeit diese Botschaft aufnehmen, mit Bereitwilligkeit daran glauben. Und so fordert Jesus, gibt ihnen eine Wegweisung, eine Unterweisung und eine Anweisung. Abhängigkeit, Genügsamkeit und Konsequenz. Diese Dinge haben wir miteinander angeschaut. Jetzt bleibt noch zwei Verse, über die wir noch nicht gesprochen haben, die wir uns nicht angeschaut haben. Und eigentlich, ja, auch jetzt nicht so groß Aufregendes. Und trotzdem gibt es da ein Detail, das mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Und dieses Studium dieser zwei Verse und vor allem dieses eines Details hat in mir etwas ausgelöst oder eine neue Perspektive gegeben. Das ist der Grund, warum ich etwas nervös bin oder gespannt bin in der Verkündigung dessen. Es geht um Folgendes. Wir sind jetzt in Vers 12 und 13 und wir kommen von der Aussendung, kommen wir zu der Anwendung. Jesus sandte sie aus, er gab ihnen diesen Auftrag und jetzt kommen wir zu dem Abschnitt, wo sie es auch das tun, wozu Jesus sie ausgesandt hat. Und sie zogen aus, das ist die Reaktion darauf, sie sind gehorsam, sie gehen, Jesus sendet sie aus, sie gehen. Und dann möchte ich auf euch etwas aufmerksam machen, zuerst. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Wir finden hier die Priorität des Evangeliums oder andersrum die Priorität der Verkündigung. Sie bekamen Vollmacht. Und sie bekamen Vollmacht über Dämonen, sie bekamen Vollmacht über die Krankheiten. Aber das, warum sie ausgegangen waren, ist nicht, ich sage so, mit dieser Vollmacht zu hausieren. Der Auftrag war nicht, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu gehen und sagen, schaut mal, was wir können. Wo ist hier ein Besessener? Wo ist ein Kranker? Wen können wir heilen? Bei wem können wir Dämonen austreiben? Und voller Begeisterung, was für eine Kraft und Vollmacht haben, gehen sie von Stadt zu Stadt und demonstrieren diese Vollmacht. Sondern die Vollmacht oder das, wozu Jesus sie aussendet, primär die Aufgabe ist, Verkündigen des Evangeliums. Das ist das Zentrale und das ist die Hauptaufgabe. Das ist die Priorität in dieser Aussendung. Nicht Dämonen austreiben, nicht Kranken heilen, sondern Verkündigung. Und darum wird uns dargestellt und in die parallelen Berichten ebenfalls uns berichtet. Und sie zogen aus und das Erste, was uns gesagt wird, was tun sie? Sie predigen. Darum sind sie ausgesandt worden. Das ist der Auftrag, das ist ihre Berufung. Ich möchte euch nur ganz kurz darauf hinweisen, wir haben über diese Dinge schon im Verlauf unseres Markus-Studiums nachgedacht. Kapitel 3, Vers 14 haben wir diese Aussendung. Nein, nicht die Aussendung, haben wir diese Berufung. Als Jesus sie beruft, Markus 3, Vers 14, und heißt es, und er berief 12, damit sie bei ihm seien. Und warum? Und damit sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, über die Dämonen auszutreiben. Und da wird das vorangestellt und uns deutlich gemacht, warum Jesus sie berufen hat, damit sie predigen. Und das, was er sie beibringte oder was er mit tat, er bereitete sie für dieses Zeugnis des Verkündigens des Evangeliums vor. Das ist die Priorität ihrer Aufgabe. Das ist die Priorität. Das ist, was Jesus tat. Er trieb die Dämonen aus, er heilte viele, viele Kranke. Aber die Aufgabe, warum Jesus in diese Welt gekommen war, finden wir in Kapitel 1. Auch das haben wir uns schon gemeinsam angeschaut. Ich lese Kapitel 1 ab Vers 35. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach und sie fanden ihn und sagten zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswohin in die benachbarten Marktflächen gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte ihnen in den Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Wiederum, die Hauptaufgabe Jesu bestand nicht, Dämonen auszutreiben, nicht Kranken zu heilen. Die Hauptaufgabe, dazu bin ich gekommen, um zu predigen, um zu verkündigen. Das tat er. Er kam Und nachdem Johannes festgesetzt war, in Kapitel 1, 14, und das lasse ich jetzt, sagt, beginnt Jesus seinen Dienst und was tut er? Und er verkündigte, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Er verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und die Aufforderung, Buße zu tun und Anteil an diesem Reich zu haben. Gehen wir zurück zu Markus 6, Kapitel 12. Und sie zogen aus und predigten. Und schaut mal, was sie tun. Und sie predigen, dass sie Buße tun sollen. Sie tun nichts anderes, als was der Herr getan hat. Sie tun nichts anderes, wozu er sie ausgesandt hat. Sie predigten das Evangelium. Und das Evangelium bedeutet, das Reich Gottes ist nah vor eurer Tür. Wollt ihr Anteil haben an diesem Reich? Tut Buße. Was bedeutet Buße tun? Denkt um. Bekennt eure Sünden. Bekennt eure Sünden, und das ist jetzt wichtig für unsere Predigt heute, bekehrt eure Sünden, dann werdet ihr Anteil haben an diesem Reich. Und dann sagt er, diejenigen, die diese Botschaft aufnehmen, der Segen wird über sie kommen, der Friede wird dieses Haus erfüllen. Wenn sie es aber verwerfen werden, der Segen wird zurückkehren, dann gibt ihnen das Zeugnis, dass sie gerichtet sind und geht. Das ist eine ernste Situation, aber das taten sie. Sie gingen hin und sagten, wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr eure Sünden nicht bekennt, wird kein Friede, werdet ihr keinen Frieden erfahren, werdet ihr keinen Segen erfahren, keine Ermutigung, keine Stärke, keine Rettung erfahren. Das ist der Auftrag. Die Dämonenaustreibung und die Heilung der Kranken waren bestätigende Zeichen und Wunder. Sie sind nie das Eigentliche. Und das ist, ich denke, wichtig für uns heute, nicht nur für unser Leben, nicht nur für das Leben unserer Gemeinde, auch für die Christenheit, vor allem in die evangelikale Welt, die sehr stark dahin tendiert, das Evangelium so anzubieten, dass Jesus derjenige ist, der dann dein Leben von deinen Dämonen befreien wird und dir deine Krankheit nehmen wird. Und Menschen suchen ganz stark Christus oder das Christentum mit dieser Hoffnung, er wird mich befreien, er wird mich heilen. Die Priorität ist eine andere. Und das Wort ist dann lästig. Predigten sind lästig. Sind lange. Da muss man lange sitzen. Das ist immer so ein Monolog. Man muss Dialoge führen, man muss im Gespräch bleiben, Bildbetrachtungen, irgendwelche Clips anschauen. All das ist viel attraktiver, das ist spannender, das ist unterhaltsamer. Irgendwelche Tänze vorführen, auch das ist attraktiver und interessanter als nur diese langweiligen Predigten. Ich bin dankbar, dass ich bei euch in der Gemeinde, bei uns in der Gemeinde dienen darf, von der ich weiß, dass ihr meine Predigten ertragt. Ja, das, vielleicht sage ich das auch der falschen Zuhörerschaft. Aber der Punkt ist der, die Christenheit tendiert dazu, dass die Predigt immer einen kürzeren, ich sage euch ehrlich, ich bin dieses Jahr wieder viel unterwegs in den Gemeinden und das war neulich wieder ein Telefonat, ich werde eingeladen, ja, reichen dir 20 Minuten? Dann habe ich gesagt, das ist nicht dein Ernst, oder? Da meinte ich, ich mach Spaß. Und ich sage, nee, da habe ich gerade die Einleitung. Ja, gut, dann muss ich ein paar Lieder kürzen oder ich suche kurze Lieder aus. Ja, mach das bitte. So, 20 Minuten. Warum? Weil die Gemeinde nicht in der Lage ist. Die ist es nicht gewohnt. Und ich verstehe es in gestrigerer Weise, aber dazu sind wir selber schuld, wenn wir sie dahin erziehen, aber das geht auch um das Verständnis der Priorität. Was gibt Kraft? Was richtet die Müden wieder auf? Was stärkt? Oder was ist die Aufgabe? Und die Aufgabe ist, predigt das Evangelium, verkündigt das Wort, darin ist die Kraft. Es wird uns gleich wichtig sein, um das, worauf ich hinaus möchte, heute deutlich zu machen. Aber das ist als Erstes. Die Priorität ist, in dem Segen und in der Verheißung, in dem Frieden, in der Kraft, in dem Evangelium der guten Botschaft, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, wir die Kraft Gottes in unserem Leben erleben werden, die Rettung erleben werden. Das ist die Hauptbotschaft, das ist der Fokus. Vermag er, die Dämonen auszutreiben, ohne Zweifel, vermag er, Kranke gesund zu machen, ohne Zweifel. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Warum tat aber Jesus das? Und warum ausgerechnet Dämonen austreiben und Krankenheilung? Wir wissen es, haben das studiert. Der Punkt ist, weil das die Kennzeichen des heranbrechenden neuen Reiches ist, seines Reiches ist. Die dämonische Welt ist besiegt, die sichtbare Welt ist besiegt und die unsichtbare Welt ist besiegt. Die gefallene Welt ist besiegt. gekennzeichnet durch die Beherrschung der Dämonen und das Beherrschen der Krankheiten. Und darum sind das Machterweise, dass diese Botschaft, die sie verkündigen, absolut wahr ist. Jesus sagte das in Matthäus 12, wenn ich die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, durch den Heiligen Geist, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Das ist ein Beweis. Darum geht's. Es ist ein Beweis. Ich möchte euch nur eine Stelle vorlesen, Markus Kapitel 16, am Ende des Markus-Evangeliums. Als Jesus sie nicht mehr in ein Praktikum hinausschickt, sondern als Jesus sie wirklich auf das Feld hinauslässt, nämlich in die ganze Welt, schaut mal Kapitel 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt. Das ist der Auftrag. Und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und dann gehen sie hinaus und jetzt Vers 19 und 20. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zu Rechten Gottes, trat seine Herrschaft an. Das Reich Gottes wurde aufgerichtet, noch nicht vollendet, aber die Herrschaft begann nur. Das, was er immer gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe vor der Tür, jetzt beginnt's. Durch sein Sterben, seine Himmelfahrt und seine Setzen zu Rechten Gottes hat der König der Könige seine Herrschaft angetreten. Und dann sendet er sie aus und sagt, verkündigt das, predigt das. Vers 20, jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte. Das finde ich voll gut. Während der Herr mitwirkte. Und was hat der Herr gemacht? Nicht die Apostel, sie predigten. Was hat der Herr gemacht? Und das Wort durch die darauf folgende Zeichen bestätigte. Die Zeichen Wunder dienten nur dazu, um das Wort, das sie predigten, nämlich die Herrschaft Jesu über die sichtbare und die unsichtbare Welt, zu bestätigen. Dass die Apostel nicht irgendwas erfunden haben, dass es keine Theorie war, sondern dass es echt und Kraft war, hat Gott bestätigt durch diese Zeichen und Wunder. Soweit das Einfache. Soweit das nicht schwieriger. Und ich glaube, dass die meisten von euch mir auch da folgen würden. Aber dass wir die Priorität haben und das Verständnis haben, es geht um das Wort, es geht um die Rettung, es geht um das Seelenheil. Darum geht es, an der Seele heil zu werden. Das ist der Fokus. Ich weiß, liebe Geschwister, dass wir in unseren Nöten, wo unser Körper nicht heil ist, und dass es uns nicht so gut geht, und vielleicht sogar so, dass wir unsere Lieben durch Krankheiten verlieren, durch Krebs oder andere Dinge, und ich weiß, wovon ich rede, dass wir so sehr uns danach sehnen, dass aber dieses Heil wir erleben, dass wir diese Rettung und diese Krankenheilung in unserem Leben haben. Und dann verschiebt sich oft die Priorität und dann ist Gott nur erlebbar und wirklich da und echt, wenn das passiert, wenn Menschen wirklich gesund werden. Ich möchte mit euch ein Stück weitergehen. Schaut mal, was uns noch hier überliefert wird. Vers 13. Und sie trieben viele Dämonen aus. Warum? Sie, als Bestätigung ihrer Botschaft von der Predigt der Buße. Und dann heißt es, und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Das mit den Dämonen austreiben, ist für mich klar. Ich hoffe für euch auch, was das bedeutet. Dass sie die Kranken heilten, ist für mich auch klar. Aber dann habe ich gelesen, und salbten viele mit Öl. Und dann dachte ich, was ist das? Und das ist der Punkt, worüber ich mit euch heute nachdenken möchte. Was bedeutet das, dass sie viele mit Öl salbten? Warum? Warum machen sie das? Interessanterweise finden wir das in keinem anderen Evangelium. Bei keinen anderen Berichten finden wir, dass als die Jünger ausgesandt waren, es wird uns berichtet, sie predigten, es wird uns berichtet, sie trieben Dämonen aus, es wird uns berichtet, die Kranken wurden geheilt, aber keiner berichtet uns, dass sie mit Öl sie gesalbt haben. Dann denkst du, warum schreibt Markus? Interessanterweise erwähnt Markus viele Details, die anderen Evangelisten nicht haben. Erinnert ihr euch noch so ein paar Details, als wir über die Sturmstellung nachgedacht haben? Da wird uns erzählt, dass Jesus auf einem Kissen im Boot liegt. Das finden wir in keinem anderen Evangelium, das weiß nur Markus. Und das zeugt von einem Augenzeugenbericht. Das heißt, nach der Überlieferung wissen wir, dass Markus das aufgeschrieben hat, was Petrus gelehrt hat. Ich sage so, der Petrus war sehr aufmerksam. Und als er gesehen hat, dass sie gerade sterben und Jesus gemütlich auf einem Kissen liegt, das hat ihn sehr aufgeregt. Du liegst auf einem Kissen und wir sterben? So, da gibt es sehr viel Detailtreue. Und so finden wir im Markus-Evangelium ganz viele Hinweise, die wir in den anderen Evangelien nicht haben. Das sind ganz viele kleine Details. Und das ist so ein Detail. Und wir haben hier ein Detail, dass sie Dämonen austrieben, die Kranken halten und die Schwachen mit Öl salbten. Salbten viele Schwache mit Öl. Und ich habe gedacht, warum machen sie das? Jesus sendet sie aus, Jesus gibt einen Auftrag. Ich möchte ein paar Fragen an uns stellen, um euch die gleiche Neugier zu wecken, die ich hatte, als ich diesen Abschnitt studierte. Hat Jesus irgendwann mal so die Kranken geheilt? Hat Jesus irgendwann mal in seinem Dienst, wird uns irgendeine Stelle überliefert, und es werden viele Stellen überliefert, als er die Kranken heilte, wie er es tat, hat er irgendeine Krankenheilung durch Ölsalben gemacht? Ich kenne keine einzige. Wird uns an irgendeiner anderen Stelle in den Evangelien berichtet, dass Krankenheilung durch Ölsalben stattfand? Auch das ist, dachte ich, das ist auch, auch in dem Auftrag, er sendet sie aus zu predigen, Dämonen auszutreiben, Kranken zu heilen, er redet nie von und salbt sie mit Öl, oder? Sie machen das komisch. Warum machen das die? Ist es ein Auftrag oder nicht? Gehen sie darüber hinaus oder nicht? Gehört zu dem Heilen auch sie mit Öl salben? Und man sucht in der Schrift, es gibt nur eine einzige Stelle, oder? Die uns bekannt vorkommt. Jakobusbrief. Jakobusbrief Kapitel 5. Am Ende vom Jakobusbrief. Und ich fragte mich, warum machen sie das, obwohl Jesus ihnen den Auftrag nicht gegeben hat? Warum salben sie mit Öl? Hat das was mit dieser Heilung zu tun? Und natürlich kommt sofort der Jakobusbrief. Lass uns mal den aufschlagen. Und jetzt kommt das, worauf ich so gespannt bin, was es mit euch macht. Jakobusbrief. Ich glaube, wenn wir die Stelle in Jakobus verstanden haben, werden wir verstehen, was die Jünger da getan haben. Lass uns diese Stelle lesen, Jakobusbrief Kapitel 5. Das ist nämlich auch in den Kommentaren und in den Auslegungen die einzigste Parallelstelle zu dieser Stelle in Markus Kapitel 6, Vers 13. Das ist die einzige Parallelstelle. Und die meisten Ausleger und Kommentaren, und ich habe einige davon jetzt gelesen in den Tagen, die sagen, ja, das ist die einzigste Parallele und das ist das Einzigste, wo man ihn zusammenbringen müsste. Alles andere von der Salbung ist nicht das. Lass uns mal miteinander lesen und ein paar Gedanken darüber uns machen. Vers 13. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben. Und da haben wir das. Also da haben wir einen Zusammenhang. Ein Kranker, die Ältesten sollen kommen, über ihn beten und mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleicher Gemütsbewegung wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Das ist der Abschnitt, der meist eben mit der Salbung, Krankensalbung und Heilung beten für die Kranken. Und ich muss ehrlich sagen, das habe ich oft gemacht. Das habe ich mit meinem Bruder Viktor oft gemacht, habe ich davor gemacht. Und als ich dann anfing zu studieren, und ich will schon so viel sagen, und merkte, dass es gar nicht das ist, was ich so viele, viele Jahre gemacht habe, dachte ich, wie kann ich darüber jetzt predigen, ohne dass ich all die ich gesalbt habe, zu sagen, das ist eigentlich gar nicht, was denn da steht. Und ich habe viele Kommentare gelesen, oder alle, die ich zu diesem Thema gefunden habe bei mir, und ich muss ehrlich sagen, keine gute Erklärung, die mir auch erklärte, was bei Markus, warum machen sie das? Warum salben sie mit Öl, obwohl Jesus das nie getan hat? Warum machen sie das? Was bedeutet das? Und die Antworten, die ich da bekam, waren die gleichen, die in der Auslegung von Jakobus 5. Ja, das Öl ist ein Symbol der Gegenwart des Heiligen Geistes zum Beispiel. Wir wissen, dass diese Stelle keine einfache Stelle ist. Warum? Dass die katholische Kirche zum Beispiel ihre letzte Salbung, ihre Ölung sich darauf bezieht. Gell? Dass viele pfingstcharismatischen Gemeinden sich darauf beziehen, auf Heilung, Wunder und wie viel Problematik entsteht. Wir werden nicht gesund. Warum? Weil entweder wir zu sündig sind oder b, wir nicht genug glauben. Wenn das Gebet eines Gerechten und im Glauben wird einen heilen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe diesen Dienst oft getan. Ich muss euch ein Zeugnis geben, ein ehrliches Zeugnis. Ich persönlich, ich habe noch nie erlebt, dass nach meiner Salbung jemand geheilt worden war. Ich weiß nicht, ob ihr es erlebt habt, ich habe es nie erlebt. Ich habe den Dienst getan, in meinem einfältigen Glauben, in der Hoffnung. Ich habe es getan. Aber jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, das ist auch wahrscheinlich, ich habe nicht die Gabe. Und das ist notwendig. Ich habe die Gabe nicht. Schade. Wisst ihr, wie gern ich sie hätte? Wie gern ich die ganze Welt gesund machen würde? Wie gern ich meine Familie, meine Mutter, meinen Bruder, meine Verwandten, vor kurzem Alex, wie gern. Wisst ihr, wie verzweifelt ich oft nach Hause fahre von solchen Diensten? Wenn man mich anruft und sagt, komm bitte. Und dann ich mit dem Öl hinfahre und bete und salbe und nach Hause fahre und dann kurze Zeit später man merkt, die werden nicht gesund und manche sterben. Wie oft ich sage, oh Herr, warum? Warum erlebe ich es nicht einmal? Warum nicht? So entweder ich habe die Gabe nicht oder ich bin kein Gerechter, was auch sehr gut sein kann, oder mein Glaube ist zu klein. Wer hat dann genug? Oder die Stelle sagt gar nicht das, was ich denke, dass sie sagt. Ganz ehrlich, findet ihr irgendwo in der Schrift, an irgendeiner anderen Stelle, außer jetzt Markus Kapitel 6, Vers 13, eine kurze Erwähnung, in den Briefen von Paulus, wo Paulus über Heilung spricht oder Kranken, wo es darum geht, dass wir auch mit Öl salben sollen. Finden wir an irgendeine andere Parallelstelle dazu, wo wir sagen, ah, guck mal, da haben wir den gleichen Hinweis, da finden wir auch den Hinweis, da hat Gott und Jesus uns auch noch den Anweis gegeben, finden wir das. Es gibt nur diese Stelle. Komisch, gell? Gibt nur diese Stelle. Ihr wisst, was ich davon halte und ich mache selber den Fehler, dass man aufgrund von einer Stelle ein riesen Lehrgebäude aufbaut. Über das tausendjährige Reich haben wir darüber genug debattiert. In anderen Punkten genauso. Wir müssen vorsichtig sein, aus einer Stelle ein ganzes Lehrgebäude zu machen. Das muss mit der Schrift und mit den anderen Stellen begründet und erklärt und bestätigt sein, damit wir sicher sein können, das ist Gottes Wort und darauf berufen wir uns. Nicht selten sagen wir, Herr, tu das. Und dann sagen wir, es steht doch geschrieben. Und oft ist es nicht selten so. Dann sagt er, das steht gar nicht geschrieben. Wir berufen uns auf Verheißungen, die gar keine Verheißung sind. Oder eine andere Bedeutung haben. Und darum ist es so wichtig. Und ich suchte. Und dann fand ich eine Predigt von einem meiner Lieblingslehrer. Ihr kennt den John MacArthur? Vielleicht ist für euch bekannt. Und ich las seine Predigt und dann schreibt er, beziehungsweise wurde aufgeschrieben, und er beschreibt seinen Prozess, als er sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Da dachte ich, Mensch, genau das Gleiche. Er schrieb, wie er weit mehr Bücher gelesen hat, als ich gelesen habe, und wer am Ende seinen Kopf zwischen seine Füße gelegt hat und gesagt, Herr, ich habe keine Ahnung mehr. Und dann beschreibt er Dinge und deutet diese Stelle. Und ich las und dachte, das macht Sinn. Das macht Sinn. Aber das war so neu für mich, dass ich dann anfangen musste, es zu prüfen. Dann habe ich mein Griechisch-Lexikon und diese Dinge rausgeholt, ein Wörterbuch und meine Bibel und die Bibelstellen und bin Wort für Wort, Text für Text, Abschnitt für Abschnitt durchgegangen, um zu prüfen, ob. Und ich muss sagen, es ist richtig. Und das Erstaunliche ist, ich muss sagen, das ist etwas anderes, was ich gedacht habe, dass es sagt. Und ich war froh, dass es nicht nur mir so ging, sondern dass es vor mir schon einem anderen guten Lehrer ging. Nicht, dass ich gut bin, aber er. So, lange Rede. Um was geht's hier? Ich möchte euch etwas Schockierendes sagen. Ich glaube, dass in diesem Text bei Jakobus 5, ab Vers 13 bis 18, in erster Linie nicht um eine körperliche Krankheit geht. Das ist schon mal der erste Brocken. Deswegen versteht ihr, warum ich ein bisschen aufgeregt war. Aber ich möchte euch ehrlich sagen, ich möchte euch kurz erklären, um was es geht. Und das ist etwas, muss ich ein Zeugnis geben, was ich so oft erlebt habe. Was ich so oft erlebt und Zeugnis geben kann, dass das wahr ist, was da steht. Weil ich selbst in meinem Leben und im Leben derer, zu denen ich ging, erlebt habe. Wisst ihr was? Das ist, was der Hans heute vorgelesen hat. Im ganzen Jesaja und in den Psalmen übrigens auch. Dass der Herr die Müden, die Matten und die Niedergeschlagenen und die Gebeugten und die Schwachen aufrichtet. Und dass es hier nicht in erster Linie um eine körperliche Krankheit geht. Darf ich euch sagen, um eine geistliche Depression. Der ganze Kontext ist der, dass es darum geht, dass man durch Leiden und durch Schwierigkeiten, durch Verfolgungen, durch Misshandlungen, durch Nöte, geistlich an einen Punkt kommt, wo man nicht mal beten kann. Kennt ihr das? Man kommt an einen Punkt, wo man geistlich so ausgebrannt ist, im modernen Sprachgebrauch einen Burnout hat, depressiv geworden ist, dass man nicht mal die Kraft zum Beten hat. Was macht man dann? Darum geht es in Jesaja, dass man geistlich durch diese Werkegerechtigkeit des Volkes Israel, die sind geschlagen worden, die sind niedergebeugt, die sind so am Ende, sie haben keine Kraft mehr. Und dann kommt die Verheißung, wer auf mich harrt, ich werde ihn aufrichten. Die Müden werden Kraft empfangen, die Jünglinge, lass uns das kurz lesen, ich fand es so gut. Das hat mich bestätigt, heute doch darüber im Vorfeld Mut zu haben, darüber zu sprechen. Schlag mal mit mir nochmal Jesaja 40, Vers 27 auf. Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel? Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Gott entgeht mein Recht. Das heißt, warum sagst du, Gott guckt nicht nach dir? Warum sagst du, ich gehe zugrunde und er kümmert sich nicht um mich? Warum sagst du? Ja, weil wir müde sind, weil wir ermattet sind, weil wir schwach sind, weil wir trostlos sind, kraftlos sind, weil wir einfach schwach sind, nicht in der Lage, aus uns irgendwas hervorzubringen, geschweige sogar ein Gebet. Vers 28, hast du nicht erkannt oder hast du nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht und unergründlich ist seine Einsicht. Und jetzt, er gibt den Müden Kraft und den Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge, ich zähle mich dazu so, junge Leute ermüden und ermatten, obwohl sie eigentlich noch in Kraft stehen sollten. Aber eine ganze Generation junger Leute, die Psychiatrien sind voll. Die können, die kommen mit der Welt nicht mehr zurecht. Jünglinge ermatten, ermüden. Und junge Männer straucheln und stürzen. Junge Männer straucheln und stürzen. Sie sündigen, sie fallen. Vers 31. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Ich will euch das nochmal vorlesen. Das ist der Kontext, das ist die Botschaft, das ist die Aussage von Jakobus 5. Und darum wird es auch gleich, hoffe ich, euch Antwort zu geben, warum die Apostel das getan haben, was sie da getan haben. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie der Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. So, die auf den Herrn hoffen, die zum Herrn gehen, von ihm bekommen sie Kraft, sie werden wiederhergestellt. Sie werden aufgerichtet aus ihrer geistlichen Depression, könnten wir so sagen. Gehen wir zu Jakobus 5. Habe ich eure Neugier geweckt? Okay, ich danke euch. Gebt mir eine Chance, das zu erklären. Wenn ich es heute nicht schaffe, alles, weil das eigentlich bräuchte es noch mehr, das in Detail euch zu zeigen, kommt auf mich zu, beziehungsweise ich werde mir Mühe geben, im Laufe der Zeit immer wieder darauf Bezug zu nehmen. Darf ich euch ein, zwei Fragen stellen, bevor wir uns das anschauen? Beim Lesen von diesem Abschnitt, kommen bei euch die gleichen Fragen, die mir kommen? Was bedeutet, wenn jemand unter euch leidet? Von welchem Leiden spricht Jakobus hier? Oder setzen wir automatisch voraus, darf ich jetzt das Extremste nehmen, da ist jemand krebskrank? Ist es so, wenn jemand leidet, was macht das mit uns? Nehmen wir, ich habe mein Rückenproblem, ich habe ein Herzproblem. Um was geht's? Wir haben uns die Gedanken gemacht, von welchem Leiden redet hier eigentlich Jakobus? Wir setzen Dinge voraus und wir nehmen unser Leben und legen das sofort in die Schrift hinein. Das ist gefährlich, oder? Müssen wir uns aufpassen. Dann eine andere Frage. Habt ihr euch gefragt, warum nur die Ältesten beten sollten? Warum muss man zu den Ältesten gehen? Kann der andere nicht beten? Haben nur die Ältesten diese Gabe? Warum muss man die Ältesten herbeirufen? Ich halte die Elite. Warum darf ich nicht meinen Bruder holen? Und meine Schwester? Kann sie nicht für mich beten? Eigentlich schon, oder? Hat Gott die Gabe der Heilung nur den Ältesten gegeben? Nein. Warum schreibt Jakobus und sagt, er rufe die Ältesten? Warum nur die Ältesten? Komisch. Oder nicht komisch? Nö, gell? Die Ältesten, die haben es halt drauf. Die müssen halt für alles herhalten. Das ist meine Frage. Ich bin ein Ältester. Und dann sage ich, warum muss ich immer laufen? Geht doch, helft. Und ich weiß, viele, die das tun. Warum sagt Jakobus das? Ich möchte eine andere Frage stellen. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, in welchem Zusammenhang Krankheit und Sünde ist? Er spricht davon und sagt, und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann werden wir gerettet und die Krankheit, werden wir geheilt. Also gibt es einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde? Also sind wir krank, weil wir sündigen. Da würden wir alle sterben. Aber das ist übrigens eine Lehre, gell? Oh, da ist irgendwas in deinem Leben. Erinnert ihr euch an Hiob? Das ist die Anklage. Du musst irgendeine Sünde in deinem Leben haben, Hiob. Das kann nicht sein, dass du ein Gerechter bist. Du leidest, du bist krank. Du hast Sünde. Hör auf, es zu leugnen. Gib doch zu. Das ist der Punkt. Jesus, wer hat gesündigt? Er oder die Mutter oder der Vater, dass er blind geboren ist? Warum? Warum ist er blind? Welche Sünde haben sie begangen? Das ist Verständnis. Gibt es Ursache, Wirkung? Also welche Sünde ist für welche Krankheit zuständig? Oh Mann. Und das prägt das, solche Stellen und der Umgang mit diesen Stellen, das fördert so ein Verständnis, aber ich bin krank, weil ich gesündigt habe. Und dann war es, oh Herr, dann habe ich viel gesündigt, habe eine größere Krankheit, wenig. Ist das biblisch? Ich halte es nicht für biblisch. Aber das suggeriert, wenn wir meinen, dass es hier um körperliche Krankheit geht. Ich möchte euch noch eine andere Frage stellen. Was ist, wenn man die Sünde nicht bekennt? Wird man nie gesund? Oder, und die letzte, die müsste reichen, was hat das mit dieser Beweisführung, mit diesem Beispiel von Elia zu tun? Was hat die körperliche Krankheit, die Heilung, das Gebet und das Beispiel von Elia, dass er betet und es regnet? Wie beweist dieses Gleichnis oder die Parallele ins Alte Testament, wie erläutert es und illustriert es, dass man wirklich beten soll und dann wird man gesund? Ich möchte euch daran erinnern, ihr habt im Hintergrund, was da bei Elia passiert ist? 1. Könige 17 und 18. Gott spricht ein Gericht über Israel und Elia geht weg. Und er wohnt eine lange Zeit wo? Bei einer Witwe, bei einer Heidin. Und wisst ihr, was mit ihrem Sohn passiert? Er stirbt. Und bevor Elia geht, sagt er, es wird keinen Regen geben. Dann geht er weg und bleibt diese ganze 3,5 Jahre weg sozusagen. Und in dieser Zeit ist er bei einer Witwe. Und bei dieser Witwe lebt er. Und dann stirbt er Sohn und sagt die Witwe, ich habe dir geholfen und wegen dir stirbt mein Sohn. Dann geht Elia und bittet Gott und er weckt den Sohn. Ihr kennt die Geschichte? Also ich glaube, das wäre ein besseres Beispiel. Das wäre doch die Geschichte, um zu sagen, hey, wenn wir bitten, dann werden wir sogar wieder Auferweckung, oder? Und er erzählt eigentlich nur, dass Elia wegging, gebetet hat, soll nicht regnen, und dann er wieder zurückkommt und betet und es regnet. Hä? Jakobus, deine Argumentation. Also guck mal dazwischen, gibt es doch viel bessere Argumentation zu zeigen, wenn wir beten, dann werden wir sogar Tote werden auferweckt werden. Das wäre eine gute Illustration. Warum sagt Jakobus, warum redet er vom Regen? In 5 Minuten, ich möchte euch eine Schneise schlagen, okay? Um was es geht. Seit Jahren versuche ich das einzuprägen und auch das auszuüben und hoffe, euch dahin zu führen, zu zeigen, dass der Kontext maßgeblich ist für die Auslegung der Schrift. Dass vom Kontext her es passen muss. Und Und ich glaube, dass es der Kontext nicht hergibt, dass Jakobus nicht ein Thema entfaltet und mittendrin sagt, oder am Ende nur sagt, ach übrigens, ich habe noch vergessen zu sagen, wenn ihr krank werdet, was ihr noch machen solltet. So, wie passt das? Der Kontext ist das Schlüssel zum Verständnis. Und die Sprache. Die Sprache ist die griechische oder hebräische Sprache. Sie hilft uns, präziser zu sein. Und ich glaube, dass dieser Text gerade es verlangt, dass wir präziser sind, dass wir ganz genau sind. Und das braucht es. Es braucht diese zwei Dinge, den Kontext und es braucht die Sprache. Ich bin froh, dass ich den Kontext lesen kann und ich bin umso glücklicher, dass es Menschen gibt, die diese Sprache beherrschen. Ich bin froh um das Studium des Griechischen bei mir in meiner Ausbildungszeit. Ich bin kein Sprachexperte. Aber eins habe ich gelernt, dass der Kontext die Bedeutung des Wortes bestimmt. Das habe ich gelernt. Die griechische Sprache kann ein Wort, das wir zum Beispiel haben, nur als Beispiel, Rettung. Je nach Kontext bedeutet, kann diese Rettung eine körperliche Rettung, eine geistliche Rettung, eine Krankheitsrettung, was auch immer bedeuten. Der Kontext wird bestimmen, was dieses Wort Rettung bedeutet. Und dementsprechend muss man es auch deutend übersetzen. Und jedes Wort muss in den Kontext der Aussage im Griechischen und Hebräischen auch gestellt werden. Das würden mir die Experten bestätigen. Und ich glaube, dass dieser Text umso mehr es verlangt, dass wir genau uns anschauen, welche Worte werden verwendet. Und die werden uns ein Stück weit helfen, diesen Text besser zu verstehen. Was ist der Kontext? Wir hatten eine Gemeindefreizeit darüber. Der Kontext im Jakobusbrief ist der bewährte Glaube. Was macht einen echten Glauben aus? Darum geht's. Und man kann das eine sagen, aber anders leben. Und wer das widerspricht, sagt Jakobus, zeig mir deine Werke, ich zeig dir deinen Glauben. So, das ist der ganze Kontext. Wie der Glaube sich bewährt. Und wir erinnern uns, was ist der Rahmen, wo sich der Glaube bewährt? In Versuchungen, in Prüfungen, in Leidenssituationen. Da zeigt sich, ob mein Glaube echt ist oder nicht. Solange es mir gut geht, kann ich viel behaupten. Aber wenn es darauf ankommt, in Leidenssituationen, da zeigt sich, ob wirklich ich glaube oder nicht. Das ist Jakobusbrief. Könnt ihr euch erinnern? So, das ist das Erste. Der Hintergrund, also das Thema ist bewährter Glaube. Der ganze Hintergrund sind Leiden, Versuchungen und Prüfungen. Und jetzt schaut mal, wie Jakobus beginnt. Jakobus 1. Er beginnt, Vers 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen, wir können sagen Prüfungen, geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Mangel leidet, so bitt er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Wie beginnt er? Leidenssituationen, Prüfungen, Versuchen. Und was sagt er, was ist die Lösung für unser Problem? Gebet. Er beginnt mit Gebet und er sagt, damit ihr mit diesen Schwierigkeiten umgeht, müsst ihr beten. Und zwar wie beten? Ohne zu zweifeln. Im Glauben beten, das Gott gibt. Wisst ihr, wie er endet? Jetzt geht es mal mit Kapitel 5. Ich habe mir einen blauen Stift genommen und Vers für Vers, Kapitel 5, Vers 13 bis 18 bin ich durchgegangen und ich habe festgestellt, dass in jedem Vers ein Wort auftaucht, Gebet. Er bitte, Vers 13, Vers 14, mögen über ihn beten, Vers 15, und das Gebet, Vers 16, und betet füreinander, Vers 16, und das Gebet eines Gerechten, Vers 17, Elia betet inständig, Vers 18, und wieder betet er. Was ist das Thema von diesem Abschnitt? Gebet. Und nicht in erster Linie Krankenheilungen. Das ist das Hauptthema. Er beginnt mit dem Gebet, das ist der Kontext, und er hört mit dem Gebet auf. Er sagt, betet in euren Versuchungen, in euren Prüfungen, in euren Leidenssituationen. Was sollt ihr tun? Betet. Und er gibt ganz praktische Anweisungen, was das Gebet anbetrifft. Er sagt, betet. Das ist das Erste. In welchem Kontext beten? Wenn wir leiden. Lass uns mal die sprachliche Ebene anschauen. Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Dieses Wort leiden, ich erspare euch jetzt die griechische Aussprache. Hab alles aufgeschrieben, wer neugierig ist, kann sich das alles holen. Das griechische Wort für leiden bedeutet von der Schrift her, von den Parallelstellen. Es kommt noch zweimal vor in der Schrift, in dieser Form. Und es meint nicht körperliches Leiden. Das ist die erste ernüchternde Erkenntnis, die ich hatte. In manchen Übersetzungen heißt es sogar, leidet jemand von euch Trübsal? Ja? So, das ist 2. Timotheus 2, 2. Timotheus 4, wo Paulus sagt, Timotheus, jeder Gläubige wird durch was? Durch Leiden, durch Trübsal in das Reich Gottes hineinkommen. Wir müssen alle durch Betrübnis und durch Leiden in das Reich Gottes hineinkommen. Jakobus redet hier von unseren Glaubensleiden, von unseren geistlichen Leiden, um des Evangeliums, um des Wortes willen. Leidet jemand unter euch? Trübsal, Bedrängnis, Schwierigkeiten. Ist jemand bedrückt wegen des Glaubens wegen? Wird er verfolgt? Und das kann sowohl psychisch, geistlich wie auch körperlich geschehen, oder? Leidet jemand um des Evangeliums? Was soll er tun? Beten. Das ist doch eine herrliche Verheißung. Er bete. Er sagt, aber ist jemand innerlich, schaut mal, ist jemand innerlich guten Mutes in diesen ganzen Leiden? Was soll er tun? Er singt Psalmen. Er singt Loblieder. Um was geht's? Um eine Gemütsverfassung. Und jetzt schaut mal mit mir in Vers 17. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen. Elia war genauso mal oben und Elia war genauso mal unten. Er stand auf dem Berg Karmel und dann war er in der Wüste und sagte, die wollen mich umbringen. Elia, dem ging es mal echt super gut. Er war geistlich auf der Höhe und Elia, dem ging es mal geistlich total schlecht. Das ist, was er sagt. Er kennt die Höhen und Tiefen im geistlichen Kampf. Oder? Jetzt verstehen wir, warum er Elia hier verwendet. Und er sagt, und es gibt Zeiten, wenn es uns nicht gut geht, was sollen wir tun? Beten. Und wenn uns nicht uns gut geht, dann loben wir Gott. Und letztendlich ist das ja auch eine Form von Gebet. Das heißt, betet. Egal in welcher Gemütsverfassung ihr seid, betet. Bei dem anderen flehen wir Gott um Hilfe an, bei dem anderen verherrlichen wir seinen Namen. Das so startet. Also der ganze Beginn ist Leiden. Ich möchte euch nur darauf verweisen, in Kapitel 5, Vers 10. Nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und die Geduld, die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Unmittelbar davor sagt er, bitte im Leiden die Propheten und die Männer als Vorbild nehmen. Und dann geht er hin und sagt, was, wie macht man das? Leidet ihr? Betet. Also der Fokus ist gar nicht so das körperliche Leiden. Wir natürlich, wir hätten gerne das körperliche Leiden drin sofort. Dann gehen wir weiter. Dann heißt es, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten. Und dann werden sie beten über ihn und ihn salben und dann wird er gesund werden. Das ist der Haupttext. Und was machen wir? Wir lesen, ist jemand krank unter euch? Und an was denken wir automatisch? An unsere Krankheiten, an unsere Wehwehchen. Oder an ernste Krankheiten. Das Interessante ist, dass dieses Wort, das im Griechischen für krank ist, es gibt verschiedene Worte, die Krankheit umschreiben, in meisten Fällen für schwach, kraftlos, müde, ermattet, mutlos, am Boden liegend beschreibt. Dass dieses Wort, in manchen Situationen wird es auch für körperliche Krankheit verwendet, aber in den meisten Fällen geht es gar nicht über eine körperliche Krankheit. Und das hat mich aufgeschreckt. Jakobus sagt, wenn du leidest um des Evangeliums willen, dann bete. Und dann sagt er, ist jemand aber unter euch so schwach, so müde, so geistlich am Boden, so niedergerungen von Umständen, Problemen, Anfechtungen, Versuchungen. Nach Jesaja ist jemand so kraftlos und so erschöpft, dass er nicht mal selber beten kann. Wenn du kein Gebet herausbringst, was sollst du tun? Dann hol dir jemanden, der beten kann. Und dann kommt der Bezug zu Ältesten. Ich will es anders ausdrücken, dann hol die Hirten der Gemeinde. Denn das ist die Aufgabe der Hirten, für dich aufzupassen, dass du aufgerichtet wirst, dass du wieder gestärkt wirst, dass du nicht am Boden liegst. Das ist die Aufgabe der Ältesten. Zu schauen, dass du geistig nicht verhungerst, dass du geistig nicht stirbst. Das ist der Punkt. Und ich habe das oft erlebt. Und wisst ihr, ich habe es oft erlebt, wo das Gebet gewirkt hat. Also das habe ich erlebt. Da bin ich zu Schwachen und Müden und geistlich Depressiven gegangen und habe mit ihnen gebetet und habe für sie gebetet, vor dem Herrn mich hingestellt. Und wisst ihr, was ich erlebt habe? Rettung. Ich habe erlebt, wie müde stark wurden. Ich habe erlebt, wie Schwache gestärkt wurden. Das habe ich erlebt. Und zwar nicht nur einmal. Und diese Stelle habe ich auch einmal erlebt. Davor habe ich sie nie erlebt. Jetzt habe ich sie aber erlebt. Ich erspare euch die Haufen Stellen, die ich mir aufgeschrieben habe, in denen dieses Wort krank in Bezug auf schwach im Glauben auftaucht. Nur Paulus sagt, nehmt euch der Schwachen im Glauben an. Das ist das Wort, das hier gebraucht wird. Nehmt euch der Kranken im Glauben, können wir ausdrücken, die im Glauben einen Infekt bekommen haben, die sich angesteckt haben, die krank geworden sind, die geistig krank geworden sind. Die Schrift sagt, es gibt eine geistliche Erkrankung. Es gibt sogar eine geistliche Depression, eine geistliche Ermüdung. Und ich glaube, ihr wisst alle, von was ich rede. Wie kann diese Erkrankung stattfinden? Entweder wir werden so erdrückt und so bekämpft und so erniedrigt, dass wir müde geworden sind von all den Angriffen, von allen Verleumdungen, von allen Spott und Hohn. Und dann ist man müde. Ich habe keine Lust mehr. Manchmal denke ich, lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Da wird man müde. Müde zu kämpfen, wieder müde. Das ist ein Grund, dann wird man matt. Aber es kann sein, und oft läuft das parallel, in dieser Müdigkeit, wisst ihr, was noch dazu kommt? Sünde. Und wisst ihr, was uns am meisten auf den Boden drückt, was uns am meisten kraftlos macht, wenn Sünde uns im Leben ist? Darf ich euch Psalm 32 vorlesen? Kannst du, hast recht gehabt. Ja. 32. Ich kann mich noch erinnern, als Markus diesen Psalm hier in der Psalmlesung bei uns vorgelesen hat. Psalm 32, das beschreibt es perfekt. Glücklich der, dem die Übertretung vergeben, dem die Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und ihm in dessen Geist kein Druck ist. Der Mann fühlt sich glücklich. Der fühlt sich froh und gestärkt und dem geht's gut. Aber wisst ihr, wie es dem geht? Bei dem die Sünde auf ihm lastet. Der ist ermattet, er ist erdrückt, er ist erniedrigt. Als ich schwieg, das heißt, als ich meine Sünden nicht bekannte, denkt den Jakobusbrief, was er da redet, bekennt einander die Sünden. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Das hatte Auswirkungen körperlich sogar. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb sollen jeder Fromme zu dir beten. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss. Bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich, vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. All die Worte, all diese Thematik, das taucht hier wieder auf. Als ich in Sünde lebte, da war ich ganz schön am Boden. Als ich meine Sünden bekannt hatte, da hat der Herr mich aufgerichtet. Lest mal mit mir Jakobus 5, ab 15. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Retten. Manche übersetzen mit heilen. Warum retten? Und der Herr wird ihn aufrichten. Wer wird ihn aufrichten? Das Öl? Mein Gebet? Der Herr. Der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm was? Vergeben werden. Seht ihr das? Um was es hier geht? Oh, ich hoffe, ihr seht das. Ich hoffe, ich bin nicht da allein. Ich weiß nicht, was es mit euch macht. Wirklich nicht. Aber jetzt ist die Frage, warum das Öl? Gell? Was hat das mit dem Öl auf sich? Darf ich euch das noch kurz sagen? Was hat es mit diesem Öl auf sich? Und dann heißt es, er rufe die Ältesten. Ich sage es nochmal, wenn du an dem Punkt bist, wo du nicht mehr kannst, wo du so am Boden bist, wo du nicht mal selbst beten kannst, wo dir die Kraft zum Beten fehlt, wo sogar dir der Glaube zum Beten fehlt, dann bitte ich dich um eins, hole diejenigen, die stark sind, die beten können. In dem Fall hol die Hirten. Hol die, die auf dich aufpassen sollen, die dich beschützen sollen. Hol sie, damit sie für dich beten, damit sie vor Gott für dich eintreten und sagen, Herr, lass ihn da nicht so am Boden liegen. Das ist die Aufgabe. Was war die Aufgabe der Apostel? Das Wort und das Gebet. Das ist das. Das ist der Dienst. Und dann heißt es, und dann werden sie über ihn beten. Und dann heißt es, ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Da kommt jetzt dieses Öl. Warum die ganze Vorrede und diese Vorarbeit? Weil jetzt müssen wir das Öl hier verstehen. Was hat es mit diesem Öl? Warum werden sie mit Öl salben? Zuerst wiederum von der Sprache her. Von der Sprache her. Das Salben, das hier das Wort, das verwendet wird, Aleipo, glaube ich sogar, beschreibt nie, dieses Wort wird nie verwendet, Salbung von Königen, Salbung von Priestern, Salbung mit dem Heiligen Geist, ihr seid mit dem Heiligen Geist gesalbt. Dieses Wort Salben, was bei im Deutschen überall gleich klingt, wird nie verwendet in diesem Zusammenhang mit Aleipo. Wisst ihr, für was dieses Wort verwendet wird? Für Einmassieren, für Einreiben. Das Bild ist wirklich Öl nehmen und jemanden einreiben. Kopf einreiben. Das hat Victor immer so gemacht. So hat er es immer gemacht. Ich habe immer anders gemacht. Ich dann Haare. Einreiben. Das ist interessant, dass diese Salbung hier nicht in erster Linie bedeutet, ihm ein Tropfen Öl auf den Kopf zu gießen oder ein Tüpfelchen auf die Stirn zu tun. Dieses Wort beschreibt Einmassieren von diesem Öl, meistens Olivenöl. Warum? Komisch, oder? Also müssen wir einen Dienst gründen, Ältestenmassage, Ältestenölung. Und Victor und ich und Peter müssen massieren gehen. Was meint das? Ist komisch, oder? Wenn wir die Verwendung uns anschauen, in welchen Fällen dieses Wort gebraucht wird und was da mit der Ölung passiert, dann wird es etwas deutlich. Es gibt zwei Elemente dieser Ölung. Das eine ist, es wird dann eine Ölung gegeben, wenn jemand ermattet ist, wenn jemand wirklich depressiv ist und man ihm einfach etwas Gutes tun will. Ich kenne welche, die haben mich mal in solchen Zeiten massiert. Oh, dann, oh. Das stimmt, Arvid, gell? Wir haben so einen Dienst. Als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem geht, um zu sterben, wer salbt ihn? Die Sünderin, Maria. Was macht sie? Sie putzt ihm die Füße mit was? Mit Tränen. Und dann wäscht sie mit den Haaren ab. Und dann salbt sie sie mit Öl. Und sogar mit dem, nicht nur Olivenöl, das war das beste Massageöl, das es gab. Das beste Pflegemittel. Warum die Füße? Warum hat sie ihm die Füße gesalbt? Jesus sagt, alle regen sich darüber auf. Und Jesus sagt, als ich in dein Haus gekommen bin, du hast mich nicht mit meinem Kopf gesalbt. Diese Frau aber salbt permanent meine Füße. Was meint er damit? Es war wohl gang und gäbe. Das war eine Geste, eine freundliche Geste. Um was geht es hier? In dieser Kultur und in diesem Land, wisst ihr, wenn man da durch die Straßen gelaufen und durch die Sonneneinwirkung, wie man ausgetrocknet war. Wie der Körper ausgedörrt war. Und wenn man jemand was Gutes getan hat, dann hat man ihm so ein Shampoo gegeben. Wirklich, das wurde so gebraucht für Waschen. Eine Waschung machen. Man hat Öl dazu getan, um das so ein Leopard-Bad zu bekommen. Man hat, es macht weich. Es entspannt die Haut. Es entspannt den Körper. Das ist, und als Jesus ans Kreuz geht und er innerlich so bewegt ist, er ist betrübt und was schenkt Gott ihm? Eine Fußmassage. Es stärkt ihn, es entspannt die dreckigen Füße, die werden gewaschen, die werden eingeölt und ihr kennt doch, man fühlt sich ein bisschen frischer, gell? Nach so einer Dusche, das tut der Seele gut, oder? Wenn man schmutzig ist, nur nebenbei, ich muss es schon sagen, es tut mir leid. Als die Apostel gingen, Dämonen austrieben, könnt ihr euch vorstellen, wie die ausgesehen haben? Wenn man in den Höhlen gewohnt hat? Und könnt ihr ausgesehen, wie die Kranken waren, die nie laufen konnten, die sie nie baden konnten? Wisst ihr, was sie ihnen Gutes getan haben? Sie haben sie sauber gemacht. Sie haben sie geölt. Sie haben ihnen was Wohltuendes gegeben. Das ist was Schönes. Das war echt ein Dienst. Sie haben ihn sie geputzt. Die haben ihnen eine gute Massage gegeben. Das ist der eine Aspekt. Ich belasse es dabei. Gibt einige Stellen, die in diese Richtung uns belegen würden. Zwei, drei andere Stellen nur so als Hinweis. Der andere Aspekt ist der Heilung der Wunden. Öl wurde verwendet, um Wunden zu heilen. Gerade Olivenöl. Jesaja 1, Vers 6. Ihr habt Wunden auf dem Rücken, Striemen, Wunden, die sind nicht verheilt. Man hat sie nicht mit Öl gesalbt. Da taucht das Wort wieder auf. Gott sagt, eure Wunden wurden noch nicht versorgt. Sie wurden noch nicht gereinigt und nicht mit Öl sozusagen weich gemacht. Sie sind noch verkrustet und wo soll ich euch nochmal schlagen? Das ist das Wort, das da gebraucht wird. Eure Wunden wurden noch nicht gelindert. Wisst ihr, was der barmherzige Samariter gemacht hat? Als er den am Straßenrand liegen sah, Lukas 10, glaube ich, dann heißt, und er nahm ihn und wusch ihn mit Öl und Wein. Wein desinfiziert, Öl besänftigt, Öl entspannt. Ich glaube, ihr habt von Psalm 23 gesungen, gell? Dann heißt es, und du salbst mein Haupt mit Öl. Was meint damit? Was sagt das? Der Hirte, der gute Hirte, als die Schafe von der Weide zurückkamen, nahm er eins nach dem anderen und dann untersuchte, legte das Schaf auf die Knie und ging dann durchs Fell. Und da, wo eine Wunde war, wisst ihr, was er gemacht hat? Öl drauf gemacht. Da, wo die Wunden, er hat die Wunden versorgt. Er hat die Schafe gereinigt, er hat sie geputzt. Er hat sie versorgt, er hat ihnen was Gutes getan. Du sorgst für mich, du deckst für mich einen Tisch angesichts meiner Feinde und du salbst mich mit Öl. Das heißt, du tust mir etwas Gutes. Du gönnst mir mein gutes Essen und du gönnst mir Entspannung. Herrlich, oder? Herrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das herrlich. Jetzt möchte ich das kurz noch belegen, ganz kurz, und dann, was hat das mit Elia zu tun? Was macht das? Warum erwähnt er jetzt Elia? Wenn es hier um Krankenheilung ginge, dann wäre das angebracht mit der Witwe und mit dem Sohn. Aber er redet vom Regen. Versteht ihr, warum er jetzt vom Regen redet? Was macht Regen? Nach einer Dürre von 3,5 Jahren, was macht Regen? Es erfrischt. Es stärkt. Gibt neue Lebenskraft. Leben sprießt auf. Aus dem dürren Land sprießt auf einmal grünes Gras. Jakobus hat es nicht vertan, indem er eine falsche Anspielung gemacht hat. Er hatte nicht die Krankheit und nicht die Heilung von diesem Sohn im Kopf, als er darüber sprach. Er hatte die Ermutigung auf die Stärkung, die Erweckung der geistlichen Müden, Kämpfer Christi, die im Kampf des Glaubens ermattet sind, die ermüdet waren. Und er sagt, betet, holt die im Glauben stark sind, damit sie für euch vor Gott einstehen. Bekennt die Sünden miteinander, damit das keine Grundlage ist, dass Gott euch erniedrigt. Und er wird euch erwecken, er wird euch aufrichten, wenn ihr die Sünden bekennt. Und tut einander etwas Gutes. Wir müssen jetzt nicht jeden damit Öl salben. Ich glaube, ihr würdet nicht wollen, dass ich komme und eure Füße massiere. Aber ihr würdet uns freuen, wenn man was Gutes tut. Wenn man sagt, hier, mein Bruder ruft mich an und sagt, Willi, du komm vorbei. Du siehst so entspannt aus. Der andere Bruder da oben auch. Die sehen immer, wenn dann was Gutes tun. Was Gutes tun. Diese Kunst, das ist uns abhanden gekommen, oder? Es ist ein Dienst am Wort und ein Dienst am Gebet. Für einander da zu sein. Und die Schwachen sollen von wem getragen werden? Von den Starken. Das, liebe Geschwister, meine ich, geht es in diesem Abschnitt. Habt ihr das schon erlebt? Ich hoffe. So, ich hoffe, dass ihr es erlebt habt. Ich, Vers 19, 20 und ich komme zum Schluss. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedeckt sind. Schaut mal, wie er mit dem Jakobus endet. Auf einmal springt er jetzt in ein komplett neues Thema. Von was ist die Rede? Wenn du das tust, wenn du zu jemand hingehst und sagst, du bist ermattet, bekenne deine Sünden. Weißt du, was du tun wirst? Du wirst ihn retten. Du wirst einen guten Dienst an dem tun. Verse 19 und 20 gehören genauso zu dem Abschnitt und sind nicht losgelöst. Es ist alles Kontext. Könnt ihr mir folgen? Ich habe keine Ahnung, was es mit euch macht. Ich hoffe aber inständig, dass es euch ermutigt, dass es euch tröstet und dass es eine ganz praktische Anweisung gibt. Darf ich wirklich so sagen, Jakobus, die Schrift weiß, dass wir in geistliche Depressionen kommen. Es weiß, dass wir an den Punkt kommen, wo wir nicht mal selbst beten können. Und wenn jemand behauptet, das passiert Christen nicht, dann hat er keine Ahnung. Und wenn man sagt, das ist nicht christlich, in der Bibel finden wir das nicht, hat er keine Ahnung. Ich habe das erlebt, vor kurzem sehr. Und dann kam mein Bruder und betete für mich. Und ich sage euch ehrlich, das hat mir geholfen. Das hat mich aufgerichtet. So, die Anweisung, betet füreinander und bekennt Sünden, damit Gott euch heilt, damit euch aufrichtet. Was haben die Aposteln gemacht? Sie haben gepredigt, was? Tut Buße, bekennt eure Sünden. Und sie haben ihnen etwas Gutes getan. Die geheilt wurden, die haben sie nachher aber gewaschen und haben ihre Wunden gelindert und haben sie aufgerichtet. Das war ein guter Dienst. Tut mir leid, dass ich überzogen habe. Ich möchte beten. Und dir einfach vom tiefsten Herzen beten, Herr, dass wenn es in deinem Sinn ist und in deinem Wort ist, wovon ich ja überzeugt bin, aber darum geht es nicht, Herr, dass du es bestätigst in den Herzen, Herr, und uns darin einen tiefen Trost gibst. Du bist derjenige, wer sich bei dir birgt, wer zu dir kommt und seine Sünden bekennt, den richtest du wieder auf. Ich preise dich dafür. Amen.